SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute mit einem Porträt des Leipziger Gewandhausorchesters, das in diesem Jahr sein 275. Bestehen feiert. Mikrofon Hildburg Haider. Franz Schubert, der Melodienzauberer. Wir hörten den Beginn seiner großen C-Dur-Symphonie, die 1839 im Leipziger Gewandhaus uraufgeführt wurde, knapp 10 Jahre nach seinem Tod. Es spielte das Gewandhausorchester unter der Leitung seines langjährigen Chefdirigenten Kurt Masur. In den Anfängen bestand dieses Orchester aus 16 Musikern. Heute hat sich die Zahl mehr als verzehnfacht. Auch die Spielorte wurden immer größer. Vom Salon und Gasthaus über das Tuchmacherzentrum bis zum heutigen Konzertbau am Augustusplatz. Die Entwicklung des berühmten Klangkörpers prägten seine Kapellmeister. Von Johann Adam Hiller bis zum aktuellen Chefdirigenten Andres Nelsons.
Musicians are very seriously dedicated to music.
Die Gewandhausmusiker fühlen sich der Musik, ihren Aufgaben und der langen Tradition des Orchesters umfassend verpflichtet, das zuallererst.
Sagt Andres Nelsons.
Second is a characteristic, I would say, it's a wonderful, very disciplined and very wonderful working ethic.
Zweitens, das Orchester steht für eine vorbildliche Arbeitsmoral und Disziplin. Und drittens müssen natürlich der spezifische, einzigartige, farbenreiche Klang und seine besonderen emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten genannt werden. Alles das macht den Charakter des Gewandhausorchesters aus.
Am 11. März 2018 lud das Leipziger Gewandhaus zum Festkonzert. 275 Jahre Gewandhausorchester waren der Anlass und zugleich die Amtseinführung des neuen Chefdirigenten Andres Nelsons. Wir hörten aus diesem Konzert einen Live-Ausschnitt aus Anton Bruckners 7. Symphonie. Dieses Werk hatten die Leipziger im Jahr 1884 aus der Taufe gehoben. Ein langer Weg lag dahinter ihnen. Von den kammermusikalischen Anfängen bis zur neuen Musik des 21. Jahrhunderts.
Man kann die Gewandhausgeschichte von verschiedenen Seiten aus erzählen.
Der Leiter des Gewandhausarchivs Claudius Böhm zeigt im Foyer 3 Glaskästen, darin die Modelle der Leipziger Konzertbauten.
Man kann die erzählen anhand der Häuser. Da ist man gut bedient, weil man dort eine schöne, klare Struktur hat. Es gibt 3 Häuser, wir sind jetzt im 3. Haus. Man kann hier erzählen von Seiten des Orchesters, da wird schon sehr schwierig, weil es eine sehr heterogene Entwicklung ist.
Versuchen wir es trotzdem. Eigentlich gehen die Anfänge auf das Jahr 1479 zurück, als nämlich drei Kunstpfeifer in städtische Dienste traten. An diese Stadtpfeifer erinnert noch der Name des Gewandhausrestaurants. Um 1600 komponierte der Leipziger Stadtpfeifer Balthasar Fritsch diese Tanzmusik. Das Ensemble Music and Mirth spielte eine Gaillarde des Leipziger Stadtpfeifers Balthasar Fritsch aus dem Frühbarock. Zu dieser Zeit ist Leipzig bereits ein bedeutender internationaler Messeplatz. Die Wirtschaftskraft belebt auch das kulturelle Leben. 1743 beschließen Leipziger Bürger und Adlige, für Musikliebhaber Abonnementskonzerte zu veranstalten. Archivar Claudius Böhm nennt die Besetzung des Gründungsensembles.
Es waren zwei erste Geigen, zwei zweite Geigen vielleicht. Es war eine Bratsche, wenn es hochkam. Es waren zwei Cellisten, ein Bass. Und die übrigen verteilten sich auf die Blasinstrumente. Das waren zum einen die professionellen Musiker, die in den Kirchen angestellt waren. Das waren die professionellen Ratsmusiker, die Stadtpfeifer. Und es waren fast zur Hälfte Studenten. Das ist also wirklich etwas, was Leipzig auszeichnet. Ein durchweg akademisch geprägtes Orchester gehabt zu haben in der ersten Zeit.
Die 16 Gründungsmusiker geben anfangs im Wohnzimmer oder Salon Abonnementskonzerte. Ihre Programmzettel ziert das bis heute gültige Logo »Das große Konzert«. Als die privaten Räumlichkeiten zu eng werden, wird im Gasthaus zu den drei Schwanen musiziert, erzählt Archivar Claudius Böhm.
In diesem ersten Konzertsaal, in diesem Gasthaussaal, hing ein Bild des Kurfürsten. Das Bild des Repräsentanten, des Regenten, durfte man nicht einfach irgendwo aufhängen. Das heißt, damals brauchte man eine gesonderte Erlaubnis. Und die hat er offensichtlich erteilt, der Regent, der auch regelmäßig zu den Messen nach Leipzig kam und offensichtlich auch regelmäßig in diesem Konzertsaal die Konzerte mit anhörte.
Der Gewandhausarchivar Claudius Böhm verzeichnet in seiner neuen Chronik des Gewandhauses, dass am 8. April 1748 im Drei Schwanen das Oratorium Serpentis Ignei in Deserto von Johann Adolf Hasse aufgeführt wurde. Wir hörten daraus das Duett Josué Eleazar mit dem Ensemble Les Paladins. 1756 beginnt der Siebenjährige Krieg, der ganz Europa erfasst. Wie es mit der Geschichte des Leipziger Orchesters weiterging, schildert Claudius Böhm.
Es kamen diverse Wirren, es kam die Folgelasten des Siebenjährigen Kriegs, es sind etliche Kaufleute in Leipzig in Konkurs gegangen. Das führte zum Eingehen dieses Konzertunternehmens.
Auf einem Programmzettel aus dem Jahr 1778 erscheint zum ersten Mal die Losung des Gewandhausorchesters. Der Spruch des römischen Philosophen Seneca, Res severa est verum gaudium. Wahre Freude ist eine ernste Sache. In diesem Jahr, also 1778, muss das große Konzert aus Mangel an Nachfrage seine Veranstaltungen einstellen. Unterdessen hat der Musiker Johann Adam Hiller ein eigenes Konzertunternehmen gegründet, die musikübende Gesellschaft.
Hier kommt Goethe ins Spiel. Wir können also mit Fug und Recht sagen, ohne Goethe kein Gewandhaus. Ohne Goethe geht da sowieso nichts in Deutschland. Und also auch das Gewandhaus geht ohne Goethe nicht. Goethe war ja Student in Leipzig und als er dann in Weimar wirkte, hat er seinem Herzog dort erzählt, wie toll alles in Leipzig ist, dem jungen Erbprinzen dort. Und er müsse unbedingt nach Leipzig fahren und er möchte ihm dies und jenes zeigen und das erfolgte also dann auch.
So beginnt das Singspiel Erwin und Elmire von Johann Wolfgang Goethe in der Vertonung von Johann Friedrich Reichardt. Es spielte die Staatskapelle Weimar unter der Leitung von Peter Gülke. Goethe kommt also um 1780 in Begleitung von Herzog Karl August von Weimar nach Leipzig. Beide besuchen ein Konzert, wie Gewandhausarchivar Claudius Böhm berichtet.
Der Herzog ist völlig erstaunt, in was für einen ärmlichen Saal, wo es irgend so ein dunkler Aufgang, ein Treppenaufgang mit Treppenspindel hochführte, das Ganze stattfindet und lässt sich vernehmen, na, ich hätte doch erwartet, dass in der reichen Stadt Leipzig ein schönerer, prächtiger, besserer Konzertsaal da ist.
Ein Ansporn für Bürgermeister Karl Wilhelm Müller, einen angemessenen Raum zu suchen. Und er wird schnell fündig. Zwischen Gewandgässchen und Kupfergasse steht das stattliche Haus, in denen Tuchmacher ihre Waren feilbieten.
Wir können froh sein, dass dieser Konzertsaal sozusagen den Namen Gewandhaus angenommen hat und auch das Orchester dann Gewandhausorchester hieß. Denn eigentlich war das nur die halbe Wahrheit. Dieses Gebäude, wo das Orchester einzog und die Konzertgesellschaft, war eigentlich das Zeughaus der Stadt Leipzig. Unten im Erdgeschoss lagerten die Waffen und Rüstungen der Stadt. Dann gab es den ersten Oberstock, dort waren die Tuchböden der Wollwarenhändler.
Über dem Tuchboden befindet sich ein geräumiges Obergeschoss. Das schlägt Bürgermeister Müller nun als Spielort für Hillers Orchester vor.
Müllers Vorschlag führte also zum Einbau dieses Konzertsaals. Es war ein Glück, muss man sagen. Es war außerdem ein Glück, dass der Baumeister, der Ratsbaumeister damals zur absoluten Sparsamkeit verpflichtet war. Das heißt, er konnte gar keine großen Umbauten vornehmen. Er musste sich etwas einfallen lassen, wie er am besten dieses Dachgeschoss nutzt. Und was hat er gemacht? Er hat also den gesamten Saal auf eine hölzerne Konstruktion gesetzt, quasi wie ein Holzkasten in dieses Geschoss hineingesetzt. Sie können sich vorstellen, Holz vibriert, Holz schwingt. Das heißt, dieser Saal selbst muss wie ein Instrument gewirkt haben.
Es ist der erste städtische Konzertsaal weltweit. Zur Einweihung erklingt unter anderem eine Symphonie von Ernst Wilhelm Wolff. Das war das Menuett aus der C-Dur-Symphonie von Ernst Wilhelm Wolff mit dem Franz-Liszt-Kammerorchester Weimar unter Nicolas Pasquet. Mit einer Wolff-Symphonie wird am 25. November 1781 der erste Gewandhaussaal eingeweiht. Die Zuhörer sitzen einander an den Längsseiten gegenüber. Von der Decke schauen Apoll, die Grazien und Musen von Tanzkunst, Gesang und Theater herunter. Der Mittelgang führt zum Podium, wo 30 Musiker stehend die neuesten Klassik-Hits darbieten. Über dem Podium wieder der besagte Spruch des römischen Philosophen Seneca: Rece vera est verum gaudium. Dazu meint Gewandhausdirektor Andreas Schulz:
Das Schöne daran ist, das begleitet uns ja schon seit dem ersten Gewandhaus, seit 1781, also seit der Eröffnungssaison. Und wir gehen damit heute immer noch ganz bewusst ja um, weil wir sozusagen neben dieser reinen Übersetzung wahre Freude ist eine ernste Sache, für uns sagen, dass wir Musik vermitteln wollen zur Freude der Menschen. Das ist so unser erster Auftrag in dieser Übersetzung. Und dass wir das tun wollen, nicht nur verpflichtend der Tradition, sondern auch vorausschauend dem Neuen und das in allerbester Qualität.
Donnerstags um 17 Uhr beginnt das sogenannte Leipziger Konzert.
Es hieß nicht von vornherein Gewandhaus oder Gewandhausorchester oder Gewandhauskonzert. Es war die Rede von den großen Konzerten im Saale des Gewandhauses. Und das hat sich dann verkürzt im Laufe der Zeit und deswegen sprach man dann von den Gewandhauskonzerten und dann auch vom Gewandhausorchester.
Sagt Gewandhausarchivar Claudius Böhm. Von Anfang an sind auch Sänger mit dabei. Ein buntes Potpourri aus Oper und Sinfonik hält die Zuhörer bei Laune. Zur Saisoneröffnung am Michaelistag im September 1789 erklingt das Sextett aus Figaros Hochzeit von Wolfgang Amadeus Mozart in der Originalsprache. 3 Jahre zuvor war die Oper in Wien uraufgeführt worden. Das war das Sextett aus dem 3. Akt der Mozart-Oper Die Hochzeit des Figaro. Ein Live-Mitschnitt aus der Oper Leipzig von 2015. Mit dabei das Gewandhausorchester unter der Leitung von Matthias Voremny. Wir hörten Karin Lovelius als Marcellina, Sejong Chang Figaro, Milcho Borovinov Bartolo, Keith Bold Don Curzio, Matthias Hausmann als Graf Almaviva und Olena Tocca in der Rolle der Susanna. Die Zusammenarbeit zwischen der traditionsreichen Oper Leipzig und dem Gewandhausorchester beginnt 1840. Doch schon seit langem unterstützen die Instrumentalisten des Gewandhauses Produktionen auf der Sprechtheaterbühne.
Bei der Uraufführung von Schillers Jungfrau von Orléans war das Gewandhausorchester dabei. Ja, das ist 1801 in Leipzig uraufgeführt worden, das Stück. Ich finde, also da hat auch das Gewandhausorchester wahrscheinlich mit Musikgeschichte geschrieben oder Theatergeschichte. Und es ist ein Kapitel, was bis heute leider viel zu wenig beleuchtet ist. Auch die Frage zum Beispiel, wie prägend die Theaterkapellmeister auf das Gewandhausorchester eingewirkt haben.
Archivar Claudius Böhm hat die Rolle des Gewandhausorchesters im Schauspielhaus in seiner neuen Chronik aufgearbeitet. Ein Beispiel für die Mitwirkung im Theater ist Mendelssohns Ouvertüre zu Shakespeares Lustspiel »Ein Sommernachtstraum«. Hier unter der Leitung des früheren Gewandhauskapellmeisters Ricardo Chailly. Die Musiker des Gewandhauses müssen flexibel sein. Lange Zeit sorgen sie auch im Sprechtheater für den guten Ton. Musikstücke vorab und zwischen den Akten werden oft anschließend zu eigenständigen Konzertnummern. Die eben gehörte Mendelssohn-Ouvertüre zu Shakespeares Komödie Ein Sommernachtstraum unter Ricardo Chailly ist bis heute ein populäres Werk.
Mendelssohn war mit Sicherheit der berühmteste aller Gewandhauskapellmeister bisher. Leider überstrahlt er seine Vorgänger um ein etliches. Und mir tut es immer insbesondere um Johann Adam Hiller leid, der zwischen Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig der wichtigste Musiker war. Das wird heute kaum noch wahrgenommen. Und seine Musik, die keineswegs verschollen ist, die wird leider bis heute so gut wie nicht gespielt.
Archivar Claudius Böhm nennt als Ausnahme den ehemaligen Chefdirigenten Herbert Blomstedt. Er hat Hillers Ouvertüre zu dem Singspiel Die Jagd in einem Konzert den Hiller-Variationen von Max Reger gegenübergestellt. Das war ein Thema von Johann Adam Hiller und Max Regers erste Variation dazu, gespielt vom Gewandhausorchester unter Herbert Blomstedt. Bei seiner Erforschung der Geschichte des Leipziger Klangkörpers macht Archivar Claudius Böhm eine überraschende Entdeckung.
Das Repertoire war bis ins 19. Jahrhundert hinein, bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, eigentlich nur zeitgenössisch. Das heißt, ganz im Gegensatz zu dem, was wir heute erleben, dass eigentlich nur Museumskonzerte stattfinden, in denen Werke alter Meister gespielt werden, war es genau andersrum. Es war die absolute Ausnahme, wenn mal ein älteres Werk auf dem Programm stand. Es waren immer aktuelle Werke, die Leute wollten aktuelle Musik hören.
In seiner Chronik verfolgt Claudius Böhm die Entwicklung des Repertoires.
Und man kann sehr gut nachvollziehen, wie es so ab der Mendelssohn-Zeit es langsam zu kippen beginnt, wo dann die bereits toten Komponisten immer mehr die Programme beherrschen, liegt sicher auch vor allen Dingen mit an der immensen Dichte von Beethoven-Aufführungen. Beethoven ist spätestens ab dem Zyklus sämtlicher Symphonien 1825-26 im Gewandhaus einer der meistgespielten Komponisten im Gewandhaus.
An diesem Zyklus kommt seither kein Chefdirigent vorbei. Zu seinem Amtsantritt 1998 bemerkt Herbert Blomstedt, Nachfolger von Kurt Masur:
Wir müssen diese wunderbare Musik für den heutigen Menschen spielen, in der Art, die wir für richtig empfinden, mit all die Ehrlichkeit und das Wissen, das wir haben, müssen wir zur Verfügung stellen für diese Meisterwerke. Die Schwerpunkte werden eigentlich nicht sehr viel anders sein, als Herr Masur das gestaltet hat. Das zentrale Repertoire des Orchesters ist da, wird immer wieder neu erarbeitet, so wie sich auch Herr Masur das gemacht hat. Das ist vor allem Beethoven, das ist Brahms, das ist Bruckner, das ist die großen drei Bs.
Beim Silvesterkonzert 2015 dirigierte der frühere Gewandhauskapellmeister Herbert Blomstedt die 9. von Beethoven. Wir hörten daraus das Finale mit den Gesangssolisten Simona Chatorova, Mihoko Fujimura, Christian Elsner und Christian Gerhaha sowie dem MDR-Rundfunkchor und dem Gewandhauschor. Im Gespräch mit dem Archivar Claudius Böhm kommt die Rede immer wieder auf den vielseitigen Einsatz des Orchesters im Laufe seiner Geschichte.
Und das setzt sich also fort bis hin zu der Frage, wie wird die Kirchenmusik in Leipzig gestaltet, die ja damals in städtischer Hand war. Und dort ist es nicht das Orchester, das selbst aktiv wird, in diesen Bereich sozusagen hineindrängt oder versucht, einen Fuß in die Tür zu bekommen, sondern die Stadt. Die Stadt selbst stellt Orchestermusiker aus dem großen Konzert dort ein und wandelt also nach und nach die bisher von Stadtpfeifern besetzte Ratsmusik um in eine städtische Musik. Das mündet dann schließlich 1840 in die Ernennung des Gewandhausorchesters zum Stadtorchester.
Das bedeutet bis heute Dienst in Oper und Konzert und in den städtischen Kirchen. Den Leipziger Thomanerchor unterstützen die Orchestermusiker in Gottesdiensten und Konzerten. Sie hören SWR 2 zur Person, heute zum 275. Bestehen des Leipziger Gewandhausorchesters. Anlässlich dieses Jubiläums erscheint die neue zweibändige Chronik aus der Feder des Gewandhausarchivars Claudius Böhm.
Das Orchester hat sehr sich darum bemüht, um eine Monopolstellung in Leipzig, und die hatte spätestens 1840 dann auch tatsächlich inne gehabt. 1840 ist es zum Stadtorchester geworden und hat von dem Zeitpunkt an definitiv drei Tätigkeitsbereiche gehabt, nämlich als Opernorchester, als Konzertorchester und als Orchester in den städtischen Kirchen für die geistliche Musik.
Wie zum Beispiel in der Thomaskirche, an der Johann Sebastian Bach als Kantor wirkte. Dort wurde der eben gehörte Eingangschor aus der Kantate Bach-Werke-Verzeichnis 11 im Jahr 1959 aufgenommen. Thomanerchor und Gewandhausorchester musizierten unter der Leitung des damaligen Kantors Kurt Thomas. Neben ihren Auftritten in Konzert und Oratorium spielen die Gewandhausmusiker in der Leipziger Oper, der drittältesten bürgerlichen Musiktheaterbühne Europas. Das erfahren wir im Begleitband Oper zur Edition historischer Tondokumente des Gewandhausorchesters. Dort findet sich auch das folgende, bisher unveröffentlichte Terzett aus Beethovens Oper Fidelio, aufgenommen im Jahr 1943. In einer Aufnahme von 1943 hörten wir die Gewandhausmusiker unter der Leitung von Paul Schmitz. Sie begleiteten das Terzett Leonore Floristan Rocco aus Beethovens Oper Fidelio. Es sangen Margarete Bäumer Sopran, August Seider Tenor und Willi Schwenkreis Bariton. Viele berühmte Musiker wie Karl Maria von Weber, Felix Mendelssohn, Robert Schumann oder Richard Wagner stellen im ersten Gewandhaus selbst ihre Werke vor. Immer mehr Musikliebhaber strömen in die Konzerte. Der Saal, der 500 Personen fasst, bei Stehpublikum doppelt so viele, platzt aus allen Nähten. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts sucht man daher nach einer neuen Spielstätte. Innerhalb von 2,5 Jahren entsteht am Stadtrand ein repräsentatives Konzertgebäude. Es wird 1884 eröffnet. Archivar Claudius Böhm bemerkt dazu:
Interessant auch dabei, das ist nicht mehr ein städtisches Konzerthaus, sondern hier hat sich die Gewandhaus-Konzertdirektion als Genossenschaft selbstständig gemacht. Sie hat Anleihen beim potenziellen Abonnementpublikum gemacht. Sie hat Kredite aufgenommen sozusagen, Anteilsscheine ausgegeben. Und dieses Haus wird also als Privatbesitz finanziert. Es ist und bleibt bis zu seinem Ende Privatbesitz der Gewandhaus-Konzertdirektion.
So kommentiert Archivar Claudius Böhm den prächtigen Musentempel im spätklassizistischen Stil. Den Giebel über dem Eingangsportal ziert einmal mehr der Leitspruch des Hauses: Res Severa, Verum Gaudium. Eine ernste Sache ist die wahre Freude. Über 1500 Zuhörer finden hier Platz. Am 11. Dezember 1884 erklingt zur Einweihung des neuen Gewandhauses an drei Tagen Musik, von Beethoven bis Schumann. Kein zeitgenössisches Werk ist auf dem Programm. Ein Jahr später wird der kleine Saal im neuen Gewandhaus eingeweiht. Er ist eine getreue Nachbildung des alten Gewandhaussaals und fast wie jener 500 Personen, ideal für Kammermusik. Zur Eröffnung des Saals spielt das Gewandhausquartett zusammen mit Karl Reinicke Robert Schumanns Klavierquintett Opus 44. Das heutige Gewandhausquartett spielte zusammen mit dem Pianisten Peter Rösel das Scherzo aus dem Klavierquintett Opus 44 von Robert Schumann. Mit diesem Werk wird 1885 der kleine Saal im neu erbauten Gewandhaus eingeweiht. Im großen Saal nehmen bei den Sinfoniekonzerten mittlerweile bis zu 100 Musiker Platz. Archivar Claudius Böhm erläutert die Erfolgsgeschichte des Konzertbaus.
Die Gewandhauskonzerte waren inzwischen ein sehr elitäres Vergnügen. Und wenn man ein Gewandhausabonnent war, dann gehörte man mit zur oberen Schicht der Leipziger Bevölkerung. Die Konzerte waren erfolgreich. Das Gewandhaus war inzwischen so etwas wie eine Marke, die auch weit über die Stadt hinaus strahlte. Ja, es war ein tempelähnliches, weihevolles Haus, wo eben nur der Musik gefrönt wurde und ansonsten maximal vielleicht irgendwelche hohen gesellschaftlichen Anlässe stattfanden, wie zum Beispiel der Kaiserbesuch 1913 zur Einweihung des Völkerschlachtdenkmals. Da fand dann ein großes Bankett im Gewandhaus statt.
Nach dem Ersten Weltkrieg wirken am Gewandhaus Leipzig Wilhelm Furtwängler und Bruno Walter als Kapellmeister. Ab 1931 beginnt der Rundfunk, erstmalig den gesamten Zyklus von Kantaten des Thomaskantors Johann Sebastian Bach zu übertragen. Die Kantate Bachwerkeverzeichnis 173 stand Pfingsten 1932 auf dem Programm. In dieser Aufnahme aus dem Jahr 1932 hörten wir den Schlusschor aus der Bach-Kantate Bach-Werke-Verzeichnis 173, ausgeführt von einem Gesangsquartett und dem Gewandhausorchester unter dem Thomaskantor Karl Straube. Gewandhausarchivar Claudius Böhm erzählt von den Aktivitäten des Orchesters zu jener Zeit.
Erst 1931 ging das Orchester auf Europatournee mit Bruno Walter. Auch da spielten sicher viele politische Dinge eine Rolle. Die Königin in Belgien war im Konzert, in Frankreich war der Präsident im Konzert. Also es war von hochrangigen diplomatischen Sachen begleitet, diese ganze Reise. Aber es war natürlich der erste Auftritt des Orchesters jetzt auf Europas Bühnen. Und es wäre sicher spannend gewesen zu sehen, wie das Ganze weitergeht, wenn es danach nicht dann sofort wieder diesen Abbruch durch das Dritte Reich gegeben hätte. Da ist ja das Orchester nicht mehr in Gänze gereist, sondern nur in Kammermusikformationen. Und so genau wissen wir heute auch noch nicht, welche Reisen es unternommen hat. Das ist noch ein Forschungsgegenstand.
Mit der Machtergreifung Adolf Hitlers 1933 endet die künstlerische Autonomie der Gewandhausdirektion. Von nun an bestimmen Nationalsozialisten die Geschicke von Personal und Programm.
Das Orchester bestand ja zu einem wesentlichen Teil, zu 80% aus NSDAP-Genossen. Das Orchester war mit bevorzugt, gehörte mit zu Hitlers Lieblingen. Es spielte 1935 bei diesem berüchtigten Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg, wo auch die sogenannten Nürnberger Gesetze verabschiedet worden sind, im Eröffnungsprogramm.
Der Oberbürgermeister der Stadt der Reichsparteitage, Parteigenosse Liebel, grüßt den Führer.
Die Originalaufnahme vom Reichsparteitag 1935 in Nürnberg ist in einem Rundfunkmitschnitt erhalten. Ein Tondokument zum Gruseln. Auch hier sind die Musiker des Leipziger Gewandhauses mit dabei. Archivar Claudius Böhm kommentiert:
Das Orchester war sehr gutiert von der nationalsozialistischen Regierung. Und in Leipzig hat es wohl auch mit dazu geführt, dass es tatsächlich im Orchester nur einen einzigen Juden gab. Leo Schwarz, der dann auch alle Schikanen erfuhr nach 1933, er wurde erst in Ruhestand versetzt und dann wurde er kurzzeitig ins KZ deportiert und wurde dort wieder entlassen und konnte dann gerade noch so in die USA emigrieren.
Der jüdische Konzertmeister wird im jetzigen Gewandhausbau am Augustusplatz geehrt. Das Leo-Schwarz-Foyer trägt seinen Namen. 1936 wird bei Nacht und Nebel das überlebensgroße Denkmal des jüdischstämmigen Komponisten Felix Mendelssohn vor dem Gewandhaus abgerissen. Seine Musik wird aus den Konzertsälen verbannt. Stattdessen dominieren während des Hitler-Regimes Werke von Richard Wagner oder Richard Strauss, seinerzeit Leiter der Reichsmusikkammer. Diese Aufnahme entsteht am 5. März 1940 im großen Saal des Zweiten Gewandhauses und wird im Reichsrundfunk übertragen. Das festliche Präludium für großes Orchester und Orgel von Richard Strauss. Mit Pomp und Pathos zur Verherrlichung des Hitler-Regimes. In der Bombennacht vom Februar 1944 verliert das weltberühmte Pleiß-Athen sein Gesicht. Auch das Gewandhaus brennt aus. Doch die Barbarei geht nach Ende des Kriegs weiter. Es hätte wieder aufgebaut werden können, denn die Statik bleibt unbeschädigt. Doch im März 1968 wird die Ruine gesprengt. Dazu sagt der spätere Chefdirigent Herbert Blomstedt:
Die Sprengung des alten Gewandhauses war eine Schandtat. So dankbar ich bin für das neue Gewandhaus, aber der Entschluss, also das alte Gewandhaus zu sprengen, das war also wirklich eine schlimme Sache.
1970 wird Kurt Masur neuer Kapellmeister des Gewandhausorchesters, das nun die Kongresshalle am Zoo nutzt. Jahrelang setzt sich Masur für einen Neubau ein. Und schließlich wird 1981 das neue Gewandhaus eröffnet, gegenüber dem Opernhaus am Karl-Marx-Platz, der heute wieder Augustusplatz heißt. Der Weihspruch mit der Nationalhymne der DDR ist im Original erhalten.
Dies Haus, dem all unsere Mühen galten, es ist erbaut. Hier ist's. Es sei nun euer.
Das war nochmal, denke ich mal, für das gesamte Gewandhaus, für die Entwicklung dieses Unternehmens, dieses Betriebs, dieses Kulturinstituts ein Quantensprung. Das Orchester hat erstmals in seiner Geschichte in diesem Haus eine sozusagen eigene Heimstatt. Es ist das Haus des Gewandhausorchesters, muss man sagen. Es ist nicht bloß irgendwie ein Orchester, das hier Gastrecht hat oder so, wie das in vielen anderen Konzerthäusern ist, sondern es ist das Orchester des Gewandhauses. Das Konzertangebot, das es hier in diesem Haus seit 81 gibt, ist ein weit höheres und weit gefächerteres, als es jemals in allen Gewandhäusern bisher gab. Also mit diesem Einzug in dieses Haus ist das Gewandhaus zu einem modernen Konzertunternehmen geworden.
So Archivar Claudius Böhm. Das war der ungarische Tanz Nummer 11 von Johannes Brahms, aufgenommen 1983 im neuen Gewandhaus. Die Leitung hatte Chefdirigent Kurt Masur. Ihm ist es zu verdanken, dass in der DDR erstmalig ein eigenständiger Konzertbau realisiert wurde. Durch die Glasfassade unter dem haubenförmigen Kupferdach leuchtet das größte Deckengemälde Europas, Gesang vom Leben. Im Foyer erinnert eine Büste an den ehemaligen Kapellmeister Felix Mendelssohn. Auch das Motto des alten Gewandhauses ist wieder da, unter der imposanten Orgel.
Das Res Severa Verum Gaudium ist ja ein Spruch von Seneca. Die ernste Sache ist eine wahre Freude.
Der Geiger Tobias Haupt, Vorstand des Gewandhausorchesters heute.
Also ich deute es für mich immer so, dass eine Sache dann besondere Freude macht, wenn man sie mit Ernsthaftigkeit, also mit großem Bemühen betreibt.
Vor den Proberäumen des Orchesters findet sich die Inschrift Res Severa und genau gegenüber ist die Tür zur Kantine. Darüber steht Verum Gaudium. Und das Essen dort ist wirklich lecker und vielseitig. Ein paar Schritte nur durch das Treppenhaus und wieder beginnt der Ernst der musikalischen Arbeit. der den Gewandhausmusikern die wahre Freude verspricht. Am 9. Oktober 1989 spielt das Gewandhausorchester die zweite Sinfonie von Johannes Brahms. Die Aufnahme wird unter dem Titel »Wir sind das Volk« auf CD veröffentlicht. Dirigent Kurt Masur gewährt in diesen ereignisreichen Herbsttagen den Leipzigern Einlass ins Gewandhaus zu freiem Gedanken- und Meinungsaustausch. Archivar Claudius Böhm erinnert sich.
Masur hat zumindest an diesem 9. Oktober schon, denke ich, eine große Rolle mitgespielt. Er gehörte zu den sogenannten Leipziger Sechs. Es haben sich sechs Leute zusammengefunden, die einen Appell verfasst haben. Und dieser Appell wurde dann vor dem Friedensgebet, das dann am 9. Oktober in allen Leipziger Innenstadtkirchen stattfand, verlesen. Und er, Masur, hatte das eingesprochen auf Band. Das wurde über den Leipziger Stadtfunk gesendet. Also jeder, der irgendwie im Demonstrationsgeschehen dabei war, hörte die Stimme Masurs.
Wer sich in diesem Haus befindet und wer hier spricht, darf dafür keinen Nachteil erlangen. Ich habe am Anfang noch den Spaß gemacht, da kann man dann aus der Haft schreiben. Aber wir garantieren dafür, dass hier nichts passiert. Da brauchen Sie auch keine Angst zu haben.
Das war ein Ausschnitt aus Beethovens Oper Fidelio mit Theo Adam, Janine Altmaier, Carola Nossek und dem Gewandhausorchester Leipzig unter Kurt Masur. Seit seiner Gründung vor 275 Jahren besteht nun das Gewandhausorchester Leipzig. Zwei Weltkriege hat es überstanden, die DDR-Diktatur und die friedliche Revolution.
Wichtig ist, glaube ich, auch das ganze Thema überhaupt, der Erhalt sozusagen dieser Dinge. Natürlich ist es heute in Diskussionen, wo man Orchester fusioniert oder Theater schließt oder Opern schließt. Und was ich per se ganz schwierig und auch nicht akzeptabel finde, wenn etwas weg ist, dann ist es weg. Das wird man auch nicht in 15 oder 20 Jahren wieder aufmachen. Das soll niemand sagen. Das entspricht einfach nicht der Wahrheit.
In Zeiten von Orchesterfusionen und Kürzungen im Kulturetat muss auch das altehrwürdige Gewandhausunternehmen um Publikum kämpfen. Intendant Andreas Schulz wirbt seit seinem Amtsantritt im Jahr 1998 um neue Zuhörerschichten, besonders um Kinder und Jugendliche.
Wir haben ein komplett neues Team aufgebaut darum. Wir haben früher gar keine Stelle für Musikvermittlung gehabt. Das waren viele Auseinandersetzungen, auch mit der Stadt den Stellenplan erweitern zu dürfen. Aber das ist aufgegangen. Wir haben heute so viele Nachfragen nach unseren Musikvermittlungsprogrammen und verschiedenen Projekten, die wir machen können, dass wir gar nicht alle erfüllen können.
Im Repertoire setzt Intendant Andreas Schulz heute auf das Bewährte und Vertraute. Doch er lässt auch Raum für das gänzlich Neue. So wird am 15. März 2018 ein Werk von Thomas Larcher uraufgeführt, Chiasma für Orchester, ein Kompositionsauftrag des Gewandhausorchesters. Thank you.
die Klangkultur hier in Leipzig gefällt mir schon sehr. Also wenn ich auch jetzt mit anderen Orchestern oder was vergleiche, ist es schon ein sehr breites Spektrum, was wir hier haben. Klanglich an Klangfarben und auch dynamisch und ja, auch eben die Variabilität. Moderne Musik, dann eine klassische Sinfonie, dann noch eine romantische. Und es hat jedes so seine eigene Tonsprache und das Orchester ist da doch relativ flexibel, glaube ich.
Der Einschätzung des ersten Trompeters Jonathan Müller entspricht das Programm vom großen Konzert am 15. März 2018. Hier verlangt der neue Gewandhauskapellmeister Andres Nelsons ein epochenübergreifendes, breites Spektrum an Klangfarben von seinen Musikern. Wir hörten daraus einen Ausschnitt aus der Uraufführung des Auftragswerks Chiasma für Orchester von Thomas Larcher. Bei der darauffolgenden Mozart-Symphonie G-Moll kann der Trompeter Jonathan Müller die Hände erstmal in den Schoß legen.
Ich glaube, es ist manchmal auch schwer, wenn man wenig zu tun hat, dann gerade dann, wenn man dann doch wieder dran ist, ist es wie ein Torwart im Fußball. Der hat 89 Minuten nichts zu tun und dann kommt ein Schuss, den muss er halten.
Das war ein Ausschnitt aus der G-Moll-Symphonie Köchelverzeichnis 550 von Wolfgang Amadeus Mozart mit dem Gewandhausorchester unter der Leitung von Andres Nelsons. Der Dirigent wagt das Unmögliche, den Klang seines Orchesters zu beschreiben.
From one side they have a great rich sound, which is
einerseits hat das Gewandhausorchester diesen satten und tiefgründigen Klang, den man oft für Johannes Brahms, Richard Wagner, Richard Strauss oder Bruckner braucht. Andererseits gibt es Momente, in denen das Gewandhausorchester eine spezifisch eigene Klangfarbe besitzt. Das sind sehr intime und transparente kammermusikalische Momente. Man kann also nicht sagen, dass das Gewandhausorchester einen deutschen Klang hat. Es ist ein ganz besonderer Leipzig-Klang.
Es ist eine Wärme in diesem Klang, die man nicht bei jedem anderen Orchester hat,
meint Archivarius Böhm.
Was auch so aus einer gewissen Unschärfe heraus entsteht. Das ist vielleicht das Geheimnis des Orchesters.
Der vorletzte Satz aus der 6. Symphonie von Peter Tschaikowski wurde vom Gewandhausorchester Leipzig im März 2018 so mitreißend gespielt, dass sich das Publikum diesen Applaus nicht verkneifen konnte. Dirigent Andres Nelsons nahm es schmunzelnd hin. Mit diesem Live-Ausschnitt ging unsere Sendung zur Person, dem Gewandhausorchester Leipzig zum 275. Geburtstag, zu Ende. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Hildburg Haider. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht noch eine Woche lang im Internet unter swr2.de. Dort einfach durchklicken bis zur Person. Jetzt folgen die Nachrichten und dann geht es weiter in SWR 2 mit aktuellen Bücherempfehlungen im Magazin Lesenswert.